Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Ich sag mal das Datum dazu. Heute ist der 15.03.2022. Das muss man ja machen, weil sich so viel bewegt momentan. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Grüß dich.
Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße.
Karl-Heinz, wie immer zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Und ja, wir leben in bewegten Zeiten. Karl-Heinz, wir heute mal wieder zu zweit, was wir auch schon lange nicht mehr hatten, aber das tut auch mal gut.
Ja.
Was hast du heute für Themen des Tages?
Außer Corona.
Ja,
es ist ja in den Tagen nicht so schwer, Themen zu finden.
Ja,
Wichtigste natürlich der Krieg der in der Ukraine, Tag 20 des Krieges inzwischen. Russland spielt scheinbar endgültig mit dem Feuer. Man hat Mariupol fast vollständig zerstört. Also die Bilder, die man da sieht, die sind wirklich verstörend. Am Wochenende sind russische Raketen nur 20 Kilometer von der polnischen Grenze eingeschlagen. Das heißt 20 Kilometer vom NATO-Gebiet. Ne? Betroffen wurde eine Militärbasis, doch die nahegelegene Stadt Lviv scheint ebenfalls in Gefahr und es droht eine Eskalationsstufe. Und heute wurde in den Nachrichten gesagt, es sind wahrscheinlich schon mehr als 2 Millionen Flüchtlinge aus dem Land und man rechnet mit bis zu 5 Millionen im Moment.
Ja, Wahnsinn.
Die zweite wichtige Nachricht, Experten, unter anderem und auch unser Gesundheitsminister, fürchten durch die Öffnung in die Corona-Welle hinein um weitere Infektionen. Also um die Infektionswelle zu brechen, gibt es inzwischen bewährte Methoden, also Impfen, Masken tragen und Kontaktbeschränkung. Doch obwohl die Corona-Zahlen im Moment deutlich steigen, also wir haben in vielen Inzidenzen und Gemeinden Inzidenzen über 3000, in Köln nach dem Karneval bei den 18- bis 29-Jährigen sogar über 5000, ja. Der Karneval und Brauchtum lässt grüßen, ja.
Die Brauchtumszone.
Genau, ne. Und dann heute ganz brandaktuell, unser Ministerpräsident Hendrik Wüst sitzt in Israel fest, weil er positiv auf Corona getestet wurde und der kann jetzt nicht zurück nach Hause fliegen. Ja, also Ausreise wird erst mit Negativtest möglich. Wie lange das jetzt dauert, weiß man nicht. Spannende Zeiten auch für ihn, ne? Und was ich noch spannend finde, ist eine Nachricht von gestern, dass die Auslieferung von Julian Assange näher rückt. Das sind schlechte Nachrichten. Das höchste britische Gericht hat dem WikiLeaks-Gründer eine Berufung widersprochen.
Ja.
Und damit wird die Auslieferung leider wahrscheinlicher. Aber er sagt, er freut sich auf ein bevorstehendes Ereignis, denn tatsächlich möchte Assange am 23.03. heiraten und seine beiden Söhne sollen scheinbar dann auch anwesend sein. Also die Welt ist irgendwie verrückt. Ich frage mich, was ist auf dem Planeten los? Ne?
Ja, also das ist tatsächlich momentan so der Eindruck. Also alles, was man denkt, was irgendwie so stabil ist, ja, sei es jetzt eine Gesellschaft, sei es jetzt irgendein Gesundheitssystem, sei es Osten, Westen, NATO, dass Krieg kein Konzept mehr ist, das hat sich ja doch nachweislich in mehreren Jahrhunderten, Jahrtausenden erwiesen, dass das nicht wirklich zielführend ist. Jetzt ist alles wieder irgendwie en vogue und dazu kommt natürlich Social Media und die Media-Welt. Und wir waren jetzt ja alle Corona und Experten beziehungsweise Virologen. Jetzt sind wir auf einmal alles irgendwie NATO oder Verteidigungsexperten. Also Meinung versus Wissen ist ja ein großer Punkt gerade wieder. Muss ich denn zu allem jetzt eine Meinung haben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach Kriegseinbruch war ich echt ein paar Tage richtig angeschlagen. Inzwischen, das raten ja auch viele Psychologen, morgens beziehungsweise abends einmal sich abzudaten und ansonsten den ganzen Tag, also nicht nur damit zu verbringen und jede Bombe und jeden Einschlag zu tracken, weil das Wissen in der, im Krieg oder die Wahrheit ist ja immer die, die als erstes stirbt. Wie siehst du das denn? Muss man zu allem eine Meinung haben heutzutage?
Gut,
eigentlich schon, gut. Ne? Auch wenn man nicht weiß.
Ja, alles. Ja, also die Frage ist halt, zum einen, du hast über was Wichtiges gesprochen, diese tiefe soziale Instabilität. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Wenn Klimawandel, Mikroplastik, jetzt neuerdings Flüchtlinge, Kriege, Pandemien, die führen natürlich zu einer erheblichen Unsicherheit, Verunsicherung. Ja. Und natürlich versuchen die Menschen, sich eine Meinung zu bilden, sich zu informieren, Wissen anzueignen. Da kommen natürlich jetzt mehrere Mechaniken dazu. Wenn man sich einseitig informiert, also nur an bestimmten Medien hält, also das kann sein nur Fernsehen, das kann aber auch sein nur Zeitung oder kann sein bestimmte soziale Medien, also Kanäle, dann gerät man in sogenannte Echokammern. Ne? Und dann entsteht oft viel Meinung, aber nicht viel Wissen. Ja? Und Meinung und Wissen, da muss man natürlich sagen, das hat nicht viel miteinander gemein. Ne? Also wenn wir beide uns über Viren unterhalten und wie man die am besten bekämpft, dann haben wir vielleicht eine Meinung dazu, aber Virologen haben dazu Wissen. Die haben das nämlich mal studiert. Und ich sag mal, was ich manchmal vermisse bei dieser Frage, muss man so immer eine Meinung haben? Da sage ich eigentlich nicht, weil Fakt ist, wenn ein Wissenschaftler was wissenschaftlich begründen kann und mir erklärt, wie das geht, zum Beispiel die Exponentialität in der Entwicklung der Pandemie, ja. Das war so vorhersehbar, dann sollten wir einfach sagen, okay, respektiere dieses Wissen. Meine Meinung muss ich dann vielleicht nicht immer unbedingt äußern.
Aber das geht ja dann noch so lange gut, solange du dieses Bewusstsein überhaupt noch hast. Wenn du gleichgeschalteten Medien ausgeliefert bist und die dir quasi von morgens bis abends nur sagen, die anderen sind schuld und die Welt ist eine Scheibe,
ja.
Dann, das sieht man ja auch in Russland momentan, man zeigt Menschen quasi auf dem Tablet, guck mal hier, das ist alles Propaganda. Also der Mensch glaubt letztendlich das, was er glauben will und das, was ihm quasi eingetrichtert wird. Und ich denke, wir haben das ja schon öfter gehabt, also dieses Thema Fake News und Echokammern. Aber wir sind Gott sei Dank noch in der Lage, unterschiedlichste Mediengattungen zu konsumieren, ob jetzt von privaten oder in sozialen Netzwerken oder öffentlich-rechtlichen.
Ja.
Und ich denke, dass da eine gewisse Medienkompetenz, solange die da ist, uns dazu hilft, da uns tatsächlich vielleicht mal eine Meinung zu bilden, aber trotzdem auch mit dem Wissen, dass wir eigentlich nichts wissen, sondern immer nur einen ganz kleinen wenig Wissen haben und das dann versuchen einzuordnen.
Aber Roland, das gilt natürlich nur so lange, wie beispielsweise, jetzt nimm nochmal das Thema Russland und Information, Putin reguliert komplett die Medien, wie übrigens auch Erdogan das versucht in der Türkei. Ne? Also alle negative Presse wird abgeschaltet, zensiert, wird nicht mehr erlaubt. Dann bekommst du nur noch einseitige Info. Und in Russland ist das scheinbar auch insofern problematisch. Russland ist ein unglaublich großes Land, ein weites Land. Da gibt es nicht nur die großen Städte Leningrad und St. Petersburg und Moskau. Da gibt es eben auch viel Nation in der Fläche. Und die Fläche ist typischerweise nicht so gut informiert. Ne? Das war immer so. Das war übrigens auch im Nationalismus hier in Deutschland so, dass die Landbevölkerung eher pro Hitler war, in den Städten war man sehr, sehr wohl kontroverser unterwegs. Und das scheint auch dann durch die einseitige Informationspolitik, das wirkt. Ne? Und
natürlich.
Wenn die Bildung nicht so hoch ist und man nicht weiß, wie man sich die Informationen sonst besorgen kann und Putin Facebook abgeschaltet, Twitter abgeschaltet, Instagram abgeschaltet. Ne? Also alle Kanäle, auf denen Alternativen passieren könnten, sind ja raus. Und dann ist die Frage, woher sollen die Menschen es denn besser wissen?
Genau. Richtig. Also letztlich an den Medien hängt sehr, sehr viel dran und an der Macht über die Medien. Also du hast gerade das Dritte Reich bemüht, das haben die ja auch durchexerziert. Ja. Klar, und ja, wir sind noch nicht so weit und ich glaube, es ist auch gut so und ich vertraue da auch inzwischen und bin auch inzwischen ein großer Freund von öffentlich-rechtlich, muss ich sagen, auch wenn man über die Effizienz und die Finanzierung sich streiten kann und ich da jetzt mit vielen Bekannten aus unserem Kreis, die selbst Medien betreiben, Verlage betreiben, sicherlich anderer Meinung sind, aber das ist total wichtig und ich kann dort auch nur nochmal empfehlen, Deutschlandfunk finde ich sensationell immer noch, Arte finde ich sehr, sehr hilfreich in den jetzigen Zeiten und Dokumentationen auf solchen Kanälen kann man nur allgemein empfehlen.
Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt. Ja. Im Krieg stirbt die Wahrheit vermutlich als erstes. Ne? Ja. Weil von beiden Seiten wird vermutlich manipuliert, ne, über Opfer und Dings, Zahlen. Keiner kann es genau nachweisen, keiner kann es belegen. Aber jeder versucht, die Meinungshoheit zu bekommen. Und deshalb sage ich ganz klar, immer schön kritisch bleiben, nicht alles glauben, was dir zugetragen wird. Es gab jetzt so Deepfakes, wo angeblich Städte in der NATO bombardiert worden seien. Ja. Hat sich im Nachhinein als falsch rausgestellt. Aber das ist auch eine Form des Manipulationsversuches. Ne?
Richtig, richtig. Ach Mensch, wie kann man da optimistisch bleiben, Karl?
Ja, also zum einen, da gibt's ja diese Dinge Vertrauen, Glauben, Hoffnung, ne? Und natürlich ganz eng damit verwoben ist Optimismus, ne? Was macht dich optimistisch? Weil Optimismus ist eine wichtige treibende Kraft, weil Optimismus sagt ja, du kannst etwas tun, du kannst auch mitgestalten, die Zukunft provozieren, ja? Was dafür wichtig ist, ist Vertrauen, Selbstvertrauen. Du erinnerst dich noch an den Podcast mit der Hanna Lei. Da haben wir über Vertrauen, Selbstvertrauen, Urvertrauen gesprochen und was das eigentlich mit dem Menschen macht. Und wenn Kinder beispielsweise in der ganz frühkindlichen Phase dieses Urvertrauen von, also Mutter-Kind-Beziehung oft durch das Säugen meiner Mutter und so, das Stillen, schon geprägt. Und das führt dann zu Vertrauen und später auch zu Selbstvertrauen. Und Optimismus ist natürlich auch so eine Anlage, die darauf beruht, ne, dass nur jemand, der sich selbst vertraut, der sich selber was zutraut, der mit Selbstvertrauen durch die Welt geht, der wird wahrscheinlich auch einen gewissen Optimismus entwickeln können. Und in den Zeiten wie jetzt, da muss ich sagen, ich bin auch oft betroffen und denke, ups, also hier ist aber wirklich was gründlich kaputt oder in die Hose gegangen, oder?
Und jetzt stell dir mal vor, diejenigen, die jetzt flüchten müssen, denen geht gerade genau jetzt dieses Urvertrauen einfach flöten. Ja, also klar. Dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du irgendwo zu Hause bist und dass du quasi das Einzige, was du, wenn du Glück hast, kannst du rennen und kommst raus und bist weg. Aber kein Mensch, das Wegkommen und Flüchten ist ja schon mal gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Menschen angekommen sind.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses Urvertrauen und dass da eine große, selbstverständlich eine große Verzweiflung jetzt natürlich herrscht. Wir sehen das auch im näheren Bekanntenkreis, die auch eine Familie, also Verwandte aufgenommen haben, Freunde aufgenommen haben, mit Kind, mit Hund, mit allem drum und dran. Mhm. Die sind jetzt erstmal hier, aber glaub mal nicht, dass die jetzt glücklich sind. Ja, also die sind natürlich auch immer noch verzweifelt. Und da den Optimismus und das Vertrauen in die Zukunft quasi aufzubauen, ich glaube, das ist eine große Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn das rum ist. Und das ist ja das, mir kommt immer so dieser Vergleich zum Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das war ja letztlich, sagen wir mal, der große Vertrauensbeweis, sagen wir mal, darin, dass es selbst in Deutschland nach allem, was passiert war, irgendwie wieder vorangehen kann und auch unter anderem Vorzeichen vorangehen kann.
Ja, ja, ja.
Und das ist letztlich das, was wir dann brauchen nach diesem Krieg oder nach dieser in der Ukraine. Das muss ja auch wieder aufgebaut werden. Da muss ja wieder Glaube und Hoffnung rein.
Ja, also das ist natürlich erschreckend, Roland, wenn du dir dann die Bilder dazu anguckst. Wir leben halt 70 Jahre nach dem letzten Krieg. Also wir können uns Krieg ja gar nicht mehr vorstellen. Ne? In Serbien und Kroatien, da gab es noch mal einen Krieg, aber sonst war Europa quasi 70 Jahre unberührt. Und wenn man jetzt sieht, wie zerstörend das ist, wenn so eine Großmacht wie Russland die Ukraine angreift und wenn du dir anguckst, was die mit der Stadt Mariupol da gemacht haben, das totale Zerstörung, die legen das Land halb nieder und die Städte. Und dass das natürlich dann auch am Vertrauen nagt und auch deine Hoffnung dir nehmen kann. Ne? Da, ich sah heute Morgen Bilder, wo ein Kind weinte, ein brennendes Haus und die weinte nach dem Vater, der scheinbar noch irgendwie da drin war. Das sind natürlich schreckliche Bilder. Und die Frage ist, warum braucht es dennoch Optimismus? Ne? Warum ist der so wichtig, gerade in diesen Krisen? Ja? Wir haben ja mal gesagt, Krisen sind die Zeiten, in denen du beurteilen und bewerten musst. Und die Katastrophe, herunter, herab, strephein, wenden, umkehren. Also die Katastrophen waren für die alten Griechen der Wendepunkt, der Punkt der Umkehr und nicht der Punkt des Endes, des finalen Endes. Und insofern muss man sich halt überlegen, inwiefern wir heute mit sowas umgehen und solche wirklich schrecklichen Ereignisse auch dann hoffentlich als Wendepunkte in der Geschichte nach empfinden und sagen, hier, wir müssen jetzt wirklich was tun, was uns nachher auf einen ganz neuen Kurs bringt. Und vielleicht sind nicht nur die Ideale der Russen, also speziell von Herrn Putin falsch, wovon ich heute ausgehe, aber unser Glauben an reines Wachstum, reine Kapitalismus, Marktwirtschaft ist wahrscheinlich auch ein bisschen bedenklich, ja?
Naja, wir hatten ja auch in den vergangenen Podcasts auch schon öfter über das Thema Öl, Mobilität und das Energie. Das letztlich der gesamte Wohlstand letztlich indirekt auf Öl basiert. Mhm. Und jetzt fällt uns auf einmal ein, dass wir Öl und auch Gas oder sagen wir Energie importieren von einer Autokratie, die gerade einen Krieg führt. Mhm. Jetzt sagen wir, von den bösen Russen wollen wir das jetzt nicht mehr kaufen. Ja, wo kaufen wir es denn dann? Sollen wir Fracking-Gas kaufen? Auch keine Lösung. Ja, und wenn wir uns mal angucken, wo das Öl bisher herkommt, das sind jetzt auch nicht lupenreine Demokratien. Ja? Also das bedeutet, der große Wendepunkt, von dem du gerade gesprochen hast, ich sehe den jetzt kommen. Also einmal über den Geldbeutel, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, also die Notwendigkeit, sich nach anderen Energiequellen umzusehen. Die wird jetzt auch an der Tankstelle und am Supermarkt immer greifbarer und immer wichtig. Ja. Das heißt, das ist jetzt keine gute Nachricht für die Bewohner Russlands, also was die Volkswirtschaft angeht und was deren Einkommen angeht.
Also eins ist doch glasklar. Das, was im Moment passiert, ist für die Russen schrecklich. Ne? Der Putin hat eine Idee, der hat die brutal umgesetzt, hat einen Krieg dafür angezettelt, aber die Verlierer nachher werden die Russen sein. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man ganz genau nimmt, als Jelzin damals die Geschenke an die Oligarchen gemacht hat, als der die Ölvorräte, die chemische Industrie quasi für ein Appel und Ei an diese Oligarchen verschenkt hat, was die zu Multimilliardären gemacht hat, ne? Die stehen im Moment heftig im Feuer. Damit hat der natürlich sein Volk enterbt. Also der hat dem Volk genommen und es einigen wenigen, ich glaube 8 oder 9 reichen Oligarchen geschenkt. Der Christian Lindner hat ja letztens über die Freiheitsenergie gesprochen. Er hat gesagt, regenerative Energien sind auch Freiheitsenergien. Den Begriff fand ich sehr gut und habe gesagt auch, Christian, das ist ein super Thema, das solltest du weitertreiben. Und die Energiewende und die Friedenspolitik gehen damit quasi Hand in Hand. Das muss man sich einfach klar machen, ne? Weil wenn wir die Freiheit haben, selbstbestimmt unsere Energie zu gewinnen und es gibt Wind, es gibt Wasser, es gibt Photovoltaik, Solarenergie, da können wir mehr draus machen. Und natürlich könnten wir bis 2030, so vermuten Wissenschaftler, unabhängig von Drittländern, was Energieversorgung angeht, sein. Ne? Und du hast gerade was gesagt, die Solidarität, ne? Was ist der Preis der Freiheit? Lässt der Preis der Freiheit sich auch an der Kasse im Supermarkt und an der Kasse in der Tankstelle messen? Und ich sage ja, weil wenn wir solidarisch sind, dann sagen wir eben, nee, das wollen wir nicht. Ja gut, dann wird es eben ein bisschen teurer. Und unter uns, Roland, ich muss dann sagen, ich stelle immer erschreckend fest, wenn die Leute sagen, oh, jetzt ist der Preis fürs Öl um 10 Cent oder für den Diesel um 10 Cent gestiegen. Ich sage, ja, meine Güte, worüber reden wir? Wir sind im Krieg, nicht wir selber. Bei uns werden die Häuser noch nicht zerstört, aber woanders schon. Und wenn wir wegen 10 oder 20 Cent dann Aufstand machen, dann frage ich mich, wo ist denn unsere Empathie? Und was ist das denn für eine Haltung gegenüber den Drittländern, ne? Ukraine jetzt, aber auch Estland, die Finnen. Du hast gesehen, Finnen hat gestern gesagt, sie würden auch gerne der NATO beitreten. Ne? Ja, ja. Dann wird es langsam ein bisschen kritisch. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir jetzt Haltung zeigen und uns nicht von irgendwelchen Diktatoren, die wir bisher jeden Monat mit Milliarden von Euros und Dollars gefüttert haben.
Ja, ja.
Durch unsere Pipelines.
Ne? Ja, also 600 bis 800 Millionen jeden Tag kauft Europa.
Ja.
Jeden Tag für 600 bis 800 Milliarden Euro kauft die EU in Russland Öl und Gas.
Ja.
Und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer.
Also, und
mir
Kohle.
War, ehrlich
Kohle.
Gesagt, ich war mir, ja, genau, und Kohle ist auch dabei. Mir war nicht bewusst, dass wir zu so einem großen Grad abhängig sind, also aus der russischen, also dass wir natürlich energieabhängig sind, ist klar, aber dass wir zu so einem großen Verhältnis von Russland abhängig sind, das war mir nicht bewusst.
Dann sage ich dir noch was Schlimmes, eine Wahrheit. 2014 hat Putin die Krim annektiert, in einem bösartigen Zug, und hat gesagt, das ist jetzt uns. In dem Jahr hat der Gerhard Schröder den Nord Stream 2 Vertrag unterschrieben, obwohl das passiert ist. Und obwohl es schon eine Nord Stream 1 gab, hat man die Nord Stream 2 für Milliarden gebaut. Und verrückt, man hat die Tanks, die unsere Gasreserven abbilden, die hat man an die Gazprom verkauft.
Ja.
Und als der Krieg jetzt losging, waren diese Tanks noch mit 4% befüllt. Welch ein Zufall. Das heißt, man hat scheinbar bewusst den Gas, die Abhängigkeit runtergefahren, hochgefahren, sondern dem Motto, wenn wir Krieg haben, dann habe ich hier ein massives Druckmittel in der Hand. Und wir, Entschuldigung, Deppen, haben das mit uns machen lassen. Ja. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich totales Politikversagen. Und auch wenn Gerhard Schröder jetzt versucht hat, was ich ja mal positiv unterstellen will, mit Putin zu reden, man weiß ja nicht, was rausgekommen ist, offensichtlich noch nicht sehr viel, aber ich sag, das ist doch eine Schande.
Das ist wirklich eine
das
Schande.
Das ist offensichtlich, wie korrumpiert der Gerhard Schröder dort war und wie kompromittiert er jetzt durch diese ganzen Ereignisse ist. Ne, und das ist schon, erschreckend.
Einerseits ist ja Globalisierung auch immer eine Grundlage, sag mal, für Frieden gewesen. Ja? Also solange du Handel treibst und man gegenseitig voneinander profitiert, dann greift man sich ja eher selten an. Das ist ja erstmal auch was Positives, Globalisierung. Mhm. Aber wir merken natürlich auch, dass diese Verzahnung, wenn sie, sag mal, zu einseitig wird in bestimmten Bereichen, natürlich auch extreme Verletzbarkeiten schafft für uns. Wir hatten ja auch das Thema, sag mal, Souveränität, dem Thema Datensouveränität. Jetzt haben wir quasi Energiesouveränität, müssen wir erstmal wiederherstellen. Und dann geht das so Schritt für Schritt weiter.
Ja.
Wie siehst du denn diese Achse Richtung China? China ist ja, sag mal, auch extrem abhängig davon, dass der Westen sehr, sehr viel kauft und konsumiert und importiert. Die halten sich ja momentan sehr stark zurück. Man kriegt ja irgendwie von China überhaupt nichts mit.
Ja.
Wie schätzt du diese Achse ein, Russland-China?
Also ich glaube, dass China sehr vorsichtig agiert im Moment. Weil auf der einen Seite, die wissen ganz genau, sie brauchen wirtschaftliches Wachstum. Die haben immer noch 200-300 Millionen Chinesen, die echt in Armut leben. Die müssen entwickelt werden. Dafür braucht es Wirtschaftswachstum, dafür braucht es Konsum. Dafür müssen sie neue Industrien schaffen und so weiter. Das geht nicht. Da sind sie auch abhängig vom Westen. Ja, also weil China alleine kann das aus eigener Kraft nicht stemmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Russen und die Chinesen sind so die letzten im roten, im kommunistischen Lager, sozialistischen Lager. Es sind eigentlich Brüder, wenn man so will, ja, im Geist. Sie glauben an anderes System, ja, politisches System. Und man darf ja eins nicht vergessen, auch der Xi ist natürlich ein Diktator. Ne? Ich meine, der kann viele Dinge, das ist keine Demokratie, wie wir sie kennen. Und Putin hat dasselbe draus gemacht, ne? Ein Despotenreich aufgebaut. Und aber China hält sich doch im Moment noch offen zurück. Du hast das mitbekommen, Putin hat um Militärhilfe gebeten bei den Chinesen und darauf reagieren sie scheinbar sehr vorsichtig, vermutlich auch sehr besonnen, weil sie wissen, was das heißen könnte, wenn sie da eingreifen. Ja? Und keiner will den Dritten Weltkrieg. Ich glaube auch nicht Herr Putin, ja, der will den auch nicht. Aber er ist egomanisch genug, zumindest Drohpotenziale aufzubauen. Und ich bin mal gespannt, ne, ob man ihn irgendwann eines Tages wirklich mal als Kriegsverbrecher irgendwo hinstellen wird und sagen wird, hier, wir wollen auch noch Reparationszahlungen von Russland für das, was du der Ukraine und der Krim da angetan hast. Ne?
Also auf jeden Fall, was die Energiewende angeht, die wir ja auch schon oft, über die wir schon oft gesprochen haben. Also ganz praktisch gesehen, was ich jetzt damit kriege bei mir im Umfeld, sind zwei Punkte. Mhm. Wenn du Brennholz haben möchtest, also ich rede nicht mehr von diesem Winter, sondern für die nächsten drei Winter, dann musst du bis Mai warten, bis du eine Lieferung bekommst. Okay. Der Preis ist noch einigermaßen stabil, aber mein Holzdealer sagte, er hat jeden Tag 50 Anrufe, also das alle drehen total durch, ja. Also das ist quasi die Angst vor dem
Holzdealer,
vor dem Gashahn, der zugedreht wird, ja.
Die Droge von morgen, Holz.
Ja, das ist quasi so der Bitcoin von morgen ist Holz, ja. Der zweite Punkt ist Photovoltaik. Also es gibt ja einen sehr starken Trend. Mhm. Also so die niedrigschwellige Einstieg in Photovoltaik sind ja so Kleinstanlagen, ja, solche sogenannten Balkonkraftwerke. Auch dort Preise 20% hoch, Lieferzeiten 6-8 Wochen und länger. Also das heißt, alle, die sich da, so wie ich, schon länger mit dem Gedanken getragen haben, die aber noch nicht gehandelt haben, die sind jetzt mal aufgewacht. Und also daran merkt man so ganz praktisch, da ist schon eine Bewegung da und die Menschen werden sich bewusst, dass sie so dafür sorgen müssen, dass sie ein bisschen autarker werden, was Energie angeht. Und da bin ich auch in guter Hoffnung, dass jetzt nicht nur die Bundeswehr natürlich eine Finanzspritze bekommt. Und Lindner hat er ja auch schon angekündigt, aus diesem Sondervermögen, was für Corona noch quasi bereit steht, auch was für die Energiewende zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also, bin mal gespannt, was da kommt.
Absolut. Und auch hier wieder, Roland, die Krise ist auch wieder die Chance, Dinge bewusst zu machen. Ja, ja. Ne? Ich habe immer gesagt, auch die Corona-Pandemie, ne, diese Krise, Homeoffice, Homeschooling, ganz neue Methoden, die Digitalisierung hat einen Booster erfahren und der Krieg legt jetzt noch mal ein paar Brikett drauf. Ne?
Aber hallo.
Fahren die Leute weniger. Nur mal zur Info, im vorletzten Jahr wurden auf deutschen Straßen 664 Milliarden Kilometer gefahren. Mhm. Ne? 664 Milliarden Kilometer. Man schätzt, dass durch Homeoffice und durch weniger Fahrten, durch bewussteres, es werden immer mehr Elektro- und Fahrräder angeschafft, also E-Bikes und Bikes, auch um zur Arbeit zu kommen. Man schätzt, dass man locker 30% einsparen könnte, ne? Das wären dann 200 Milliarden Kilometer, ne? Wenn du dann mal umrechnest, was das in CO2 bedeuten würde, das ist phänomenal. Das hätte es nicht gegeben, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hat, hätte. Und die Frage ist natürlich, werden wir, wenn das mal in 4 Wochen doch vorbei sein sollte, was wir alle hoffen wollen und können, ob wir dann wieder zurückfallen in das alte Muster, ne? Und weil wir sind ja so, ich sag mal, dieses, ich nenne das ja immer kognitive Dissonanz, wenn du das eine willst und das andere tust, jeder redet drüber, dass wir Energie sparen müssen und dass wir bescheidener sein müssen und dass wir Ressourcen schonen. Das Auto ist von im Schnitt ein Golf, wog mal 800 Kilogramm. Der wiegt heute etwa das Doppelte, 1,6 bis 1,7 Tonnen. Das heißt, der ist doppelt so groß, der ist doppelt so viel Materie geworden. Warum? Ist natürlich komfortabler. Ne? Wenn du heute einen Golf neben einem Alfen, ersten Golf 1 siehst, dann denkst du, das ist ein LKW neben einem Gogo. Wir kaufen immer mehr SUVs, ne? Also die Autos werden fetter, obwohl wir eigentlich sagen müssen, für 80 Kilogramm Mensch, und meistens fahren wir leider allein in dem Ding, zu transportieren, bei den Frauen ist es eher dann meistens 60 Kilo oder 50 Kilo. 50 Kilo Menschlein werden dann von 1,82 Tonnen bewegt, ja. Sage ich, das ist ja schon ein bisschen dinosauriermäßig, ne? So, die sind auch ausgestorben, als sie am größten waren, ne?
Ja, da muss ich momentan auch immer dran denken. Also, aber was du eben auch sagtest, man denkt jetzt an Dinge oder man kommt in Situationen, an die man sich früher nie dran gedacht hat. Also ich erinnere mich immer, also so die Generation meiner Großeltern, ja, die noch im Krieg waren, die den Krieg miterlebt haben, oder die Nachkriegszeit, und die wirklich immer so alles, was sie hatten, immer gepflegt und immer wussten, wo alles ist, und immer so auf Vorrat und für schlechte Zeiten und wenn mal was passiert, also wirklich so diese, genau das Gegenteil von dieser Ad-Hoc-Gesellschaft und dieser Instant-Gratification-Gesellschaft heutzutage, sich auch mal da, ich sag mal, so ein paar Kilo Mehl im Keller zu legen und ein paar Konserven, worauf ja ich normalerweise nie kommen würde. Und jetzt denken wir so, wer weiß, also vielleicht, wenn mal irgendwie, ne, wenn mal was ist, sagt meine Frau immer. Also sie dieses Thema Vorsorgen und weniger diese Echtzeitgesellschaft. Ich glaube, das spüren wir jetzt. Ja. Und das ist natürlich eine für meine Generation vollkommen neue Situation, wo ich dann so, also das ist ja was die Uroma mal gemacht hat, ne? Aber was, warum ich denn jetzt?
Ja.
Und jetzt sind wir so weit.
Es ist wahr, ne? Es war. Aber naja. Es ist halt scheinbar wieder so, wir brauchen diese Krisen immer noch. Ne? Wir müssen dieses Wachrütteln und wir müssen, um nochmal auf das Thema Optimismus zu kommen, wir müssen dabei trotzdem oder sollten dabei trotzdem optimistisch bleiben. Weil die Frage ist ja immer, ist das Glas jetzt halb leer oder ist es halb voll? Ne? Die Frage ist wahrscheinlich so lang und so alt wie die Menschheit. Ich persönlich sage halt, mit negativen Gedanken wird die Welt nicht besser, ne? Also nur mit positivem Denken können wir was verändern, und vor allen Dingen Positives leitet auch Handlungen ein, die positiv sind. Negatives leitet oft Handlungen ein, die auch dann negativ sind, bis hin zum Krieg führen können. Und deshalb sage ich, bin ich ein grober Freund, dass es positiv gedacht wird.
Es gibt ja auch noch gute Nachrichten, ne? Also man glaubt es ja kaum.
Absolut.
Es gibt auch noch gute Nachrichten.
Wenn man im Moment mal in die Zeitungen liest und schaut, was so passiert, also neben dem, was der Christian Lindner zum Thema Freiheitsenergie hat gesagt hat und dass die Energiewende eigentlich auch eine Form der Friedenspolitik ist, dann liest man auch, dass die Schadstoffbelastung in der Nordsee deutlich gesunken ist in den letzten 5-6 Jahren, was super ist, ne? Also A, weil wir viel Fisch aus der Nordsee immer noch essen, aber B, es ist natürlich auch gut für das Ökosystem und für die Leute, die in der Nordsee schwimmen wollen, und für die Umwelt.
Also das, was wir hier am Rhein auch schon, sagen wir, seit den 80er Jahren sehen, dass die Fische wieder mit dem, nicht mit dem Bauch nach oben schwimmen, sondern genau, mit der Rückenfinne nach oben schwimmen.
Ja, und du siehst Lachse, die wieder bis hier, also bei uns ist ja die Sieg vor der Tür.
Ja.
Und die ziehen zum Laichen bis an die Siegquelle hoch, ja, ne, weil okay, die ziehen ja immer wieder zurück.
Ja, 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 ja.
Und wenn du in die Sieg guckst, aber auch in den Rhein, mein Büro ja, in ja, Köln ist ja direkt unten am Rheinufer, am Konrad-Adenauer-Ufer. Und das Wasser ist kristallklar. Nicht natürlich, jetzt hat es ja viel geregnet. Die letzten Wochen, da war es ein bisschen trübe wegen dem Schlick. Aber sonst ist das kristallklar. Du siehst in der Mitte des Rheines teilweise die Kiesel auf dem Boden. Das ist irre.
Das ist sehr gut.
Das hätte man sich in den 80ern nicht vorstellen können. Nee. Also ich bin in den 70er, 80ern Wasserski gefahren auf Rhein und Mosel. Und da hattest du häufiger nach dem Wasserskifahren Pickel auf der Haut. Und es gab einen bösartigen Witz. Ne? Da kommt ein Mann in eine Bank und hält dann eine Wasserpistole hoch und sagt, Hände hoch und Geld her. Und dann sagt der Banker, hör mal, du, das ist doch nur eine Wasserpistole. Und dann sagt er, ja, aber da ist Rheinwasser drin. Und dann sagt er, oh Gott.
Die Zeiten sind vorbei, das ist gut. Also auch da, man muss optimistisch bleiben, man muss gucken, was kann man am besten draus machen. Also erstmal ganz konkret für die Menschen in der Ukraine einfach vor Ort helfen, Wohnraum anbieten, Geld spenden. Ja. Ich denke, das ist das Mindeste, was wir tun können und was wir auch tun sollten.
Absolut.
Was Energie angeht, ja, vielleicht öfter mal aufs Fahrrad steigen und bei dem nächsten Auto sich mal überlegen, wie viel Tonnen das Ding haben muss und ob man überhaupt noch eins kaufen muss. Ich weiß es noch gar nicht.
Ja, also die Frage stellt sich. Ne?
Ja, wirklich. Wir sind schon lange am Überlegen, ob jetzt das was ist das nächste Auto, wenn das andere mal wirklich unter dem Hinter zusammenkracht? Und wir haben noch keine Antwort darauf gefunden.
Ich hoffe ja immer noch, wenn die Kiste selber fährt, also selbstfahrend Auto, dann wird der Bedarf dramatisch zurückgehen. Da bin ich ziemlich sicher.
Ja, ne? ja.
Also insofern, da können wir noch ein bisschen auf den technologischen Fortschritt hoffen.
Ja.
Da wird sich sicher in den nächsten 5 bis 10 Jahren einiges tun. Und das wird uns auch erlauben, deutlich weniger Autos zu produzieren. Das ist schon mal glasklar.
Ne? Dann hattest du noch hier notiert den Spritrabatt, den Christian vorgeschlagen hat.
Den wollte ich unter Tops
bringen. Habe ich nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Irgendwie so mit einer Bonuskarte? Oder
nein,
hast du das verstanden?
Nein. Du gehst tanken und kriegst einfach an der Kasse einen Rabatt von 20 Cent je Liter. Ne?
Okay.
Und der Christian Lindner, der sich das ausgedacht hat, sagt er, das ist halt eine Lösung, die kann sehr schnell gehen, weil es wird direkt über die Tankstelle abgewickelt. Du musst nicht irgendwie am Monatsende oder am Jahresende womöglich irgendwas einreichen, weil Tatsache ist, der Spritpreis drückt natürlich gerade bei den Leuten, die viel fahren müssen, die gezwungen sind. Denk auch mal an die Spediteure und so weiter.
Ja, Wahnsinn.
Aber auch an die Leute, die jeden Tag 50, 60, 70 Kilometer bis zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen, nicht besonders viel verdienen, also nicht gerade Vorstandsposten haben. Für die ist das schon ein Unterschied, wenn du 50 oder 60 Euro mehr die Woche ausgibst. Und ich muss offen zugeben, ich habe jetzt letzte Woche mal getankt, ne? Ich habe einen Diesel bei 2,35 und ich habe irgendwie 40 Liter nur nachgetankt, weil ich nicht auf der Autobahn tanken wollte. Und dann stand da auf einmal irgendwie knappe 100 Euro. Und ich dachte, was ist denn hier kaputt? Ja.
Also unser Dieselfahrzeug hat einen Tank von 110 Litern. Also wenn du den voll tanken willst, dann musst du quasi erstmal eine Grundschuld aufnehmen.
Weil das ist wirklich kleines Haus kaufen.
Das ist wirklich.
Ja, das ist so.
Also da merkt man es schon. Und ich bin ja lange auch gependelt nach Frankfurt und habe damals schon, also da würde ich ja jetzt weit über 2.000 Euro im Monat nur für die Fahrt zur Arbeit ausgeben.
Ja.
Und ich glaube, das macht keiner allzu lange mit.
Nee, das kann man sich nicht mehr leisten. Ne?
Naja, nee.
Gut, aber auch hier muss man ja sagen, wenn die Vernunft es nicht hinkriegt, vielleicht wird die kognitive Dissonanz dann durch wirtschaftlichen Druck aufgelöst, im Sinne von, dann überlegt man tatsächlich wieder, muss es wirklich so ein großes Auto sein, ne? Wenn der 2 Tonnen wiegt, natürlich braucht der ein paar Liter mehr als der 1100 oder 1200 Kilo. Ich weiß gar nicht, ob es noch so, doch ein Smart gibt, der wird wahrscheinlich nicht viel mehr wiegen. Ne? Also es gibt durchaus kleinere Autos, die mit weniger Verbrauch klarkommen. Ne?
Ich sehe das halt, dass letztlich die Unabhängigkeit, die energietechnische Unabhängigkeit, die hat irgendwas mit Strom zu tun, also mit Wärmepumpen zu tun. Das heißt, ob wir jetzt Mobilität sehen, ob wir Heizen oder Kühlen von Gebäuden sehen, es geht immer um Strom. Also wir müssen einfach gucken, dass wir den Strom einfangen und möglichst kostengünstig und effizient speichern können, auf irgendeine Art und Weise. Und ich denke, das ist das, was wir erleben werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass das massiv ausgebaut wird.
Also ich bringe ja häufiger die Zahl, und ich glaube, ich habe die hier auch schon mal erwähnt, jedes Jahr fallen 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesen Planeten. Wir Menschen, die gesamte Menschheit zusammen, braucht aber nur 22.000 Terawattstunden, ein Zehntausendstel etwa dessen, was da kommt. Wir müssten doch so intelligent sein, dass wir dieses Zehntausendstel nur aus der Sonne gewinnen können. Und wenn wir dann noch ein bisschen Wasser und Wind dazu nehmen, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, und wir bräuchten keine Fossilen, kein Öl, keine Kohle, kein Gas, und wären komplett auf regenerativer Energie.
Ne? Wir müssen es nur wollen, und wir müssen es dann auch nur machen. Genau. Und dann erzähle ich ja nochmal eine kleine Anekdote. Wenn du dir auch nur 2 kleine Solarmodule aufs Dach packst und das direkt einspeist, dann hast du in Deutschland eine Begrenzung auf 600 Watt.
Ja.
Und selbst die musst du anmelden beim Energieversorger. Ja. Also das ist ja sowas von überreguliert. Natürlich geht es da auch um Sicherheitsanforderungen, dass du nicht eine übermäßig viel Ampere in dein Hausnetz da reinballerst, das kann ich auch verstehen. Aber das ist alles noch mit sehr viel Hürden versehen. Und auch wenn man sich eine große Anlage aufs Dach schraubt, wie bis man die dann quasi freigeschaltet bekommt und erlaubt bekommt. Das sind alles Dinge, ich glaube, da ist noch viel Optimierungsmöglichkeit und viel
absolut.
Da ist noch Luft nach oben, wie man
aber
so sagt.
Wichtig ist, es muss die Strategie dafür geben. Und wenn man dann sich klar macht, dass der Wohlstand von Gesellschaften halt immer an der Verfügbarkeit von günstiger Energie hängt. Also deshalb war Kohle und Öl in der Vergangenheit so wichtig, weil das war günstig zu gewinnen und hatte einen relativ hohen Energie- und Brennwert. Und zweitens, es liegt an der Verfügbarkeit von günstiger Mobilität. Das heißt also nicht, dass wir weniger reisen sollten, sondern und damit auch weniger Geschäfte machen, tauschen, handeln, ist ja immer, hat ja immer auch was mit Reisen zu tun. Fakt ist, wenn die beiden Dinge verfügbar sind, Energie günstig und Mobilität günstig, dann entsteht auch Wohlstand als Nebeneffekt. Ja? Und das sollte man halt immer im Hinterkopf halten, wenn Politik also über die Mobilität und Energieversorgung von morgen nachdenkt und die auch wirklich denkt als Freiheitsenergie oder als Friedensenergie, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Dann kann das auch vernünftig funktionieren.
Da ein Wort in Politikers Ohr. Ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich, wir sind reif. Also die Situation ist insgesamt schon so skurril, dass es gibt ja nicht so viele Auswege daraus.
Das ist.
Und was mir an der Sache auch gefällt, also jetzt machen sich die Menschen Gedanken, naja, dann kaufen wir quasi jetzt so viel Energie bei den Bösen. Mhm. Wenn wir dann aber die Energie woanders kaufen, dann kaufen wir sie eigentlich immer noch bei den Bösen, nur halt bei anderen Bösen.
Ja.
Also so, ich denke, wenn man so das Thema Nachhaltigkeit und die Welt retten und Geschwindigkeitsbegrenzung, all diese Sachen mal in einen großen Topf packt, dann ist, glaube ich, der neutralste Energiespender überhaupt die Sonne, die bei uns zur Verfügung
und
steht.
Immer noch da. Option. Und die soll auch noch ein paar Milliarden Jahre da sein, bis sie uns eines Tages verschlingen wird. Aber das ist dann nicht mehr uns und unser Enkel-Business. Ein Wunsch hätte ich, und den möchte ich ganz offen aussprechen, was ich momentan beschämend finde, ist das Bashing von Russen, was im Moment passiert, ja. Dass man Russen, die bei uns lebt, Restaurantbetreiber, Händler, mies behandelt. Das finde ich so beschämend, weil die meisten Russen haben eine ganz andere Meinung zu dem, was Putin da macht in der Ukraine. Und ich finde es halt blöd, wenn man das miteinander vermischt, wenn man jetzt so tut, als wären die Russen, die auch bei uns leben, die Bösen. Putin ist der Böse, der hat es in der Hand und da sollten wir uns nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten verleiten lassen, das auf die Russen zu übertragen. Die Russen werden mit Verlierer sein in Russland, ganz viele, aber hier vermutlich auch noch deutlich.
Richtig, ja. Also der Russe an sich, den gibt's ja genauso wenig wie der Deutsche oder der Amerikaner. Man darf da nicht quasi, sagen wir so, wir Deutschen wurden ja auch lange Zeit quasi in einen Topf gesteckt, ja, für eine bestimmte Zeit in der Geschichte. Und das hat sich ja auch zum Positiven gelöst in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und ich denke, genauso ist ja auch, die Russen sind ja nicht Wladimir Putin, die Russen. Ja.
Genau.
Und insofern, genau. Also immer fair bleiben, immer objektiv bleiben, immer die Menschen sehen und Wladimir Kaminer kennt ihr bestimmt alle, Russen-Disco-Autor und eigentlich immer sehr, ein sehr sympathischer Botschafter für Russen in Deutschland. Lohnt sich da auch immer mal zu lesen in seinem Blog oder seinen Facebook-Einträgen, der uns eigentlich immer einen schönen Spiegel vorgehalten hat, ne, als Sicht eines Ausländers aus Russland auf Deutschland, der in Deutschland lebt schon lange, der da jetzt natürlich auch eine gute Meinung zu hat.
Ja, absolut, absolut. Übrigens eine schöne Buchempfehlung, ist mir gestern auch empfohlen worden. Ich habe nur mal reingeguckt. The Rise and the Fall of Nations, Forces of Change in a Post-Crisis World, ne?
Ja.
Von Ruchia Sharma, ein ehemaliger Investmentbanker, der so beschreibt, wie Nationen gescheitert sind, wie die gefallen sind und wie neue Dinge entstanden sind. Ganz spannend. Als Buchempfehlung kann man das nur mal sich angucken, um das große Picture nochmal sich vor Augen zu führen.
Sehr gut. Packe ich mit in die Shownotes, wie man so schön sagt. Na, dann kann ich nur sagen, bleibt positiv, bleibt optimistisch, die Welt dreht sich weiter. Lasst uns tun, lasst uns Menschen bleiben und uns Gutes tun, was wir tun können, mit eigener Hand und eigenem Herzen.
Genau.
Haben wir noch Tops und Flops der Woche?
Ja, also als Tops habe ich meine Enkel Jan und Bela. Ne? Das sind echte Sonnenscheine und ich kann euch nur allen empfehlen, wenn ihr Kinder oder Enkel habt oder Neffen und nicht, nehmt euch die Zeit für die Kinder, für die Enkel, sprecht mit denen. Es ist unglaublich, was da so aus Kindermund kommt und wie positiv und optimistisch die sind. Ne? Naja, und dann top für mich war natürlich auch das Versprechen von Christian Lindner mit dem Spritrabatt, hast du gerade schon angesprochen. Ja. Und beim Flop, da habe ich diese Woche keinen, weil wir wollen ja auch optimistisch bleiben.
Genug Flops da draußen gerade. Ja.
Aber ich habe einen Tipp. Und zwar, man sollte tatsächlich nur noch maximal zweimal am Tag die Nachrichten anschauen. Ja. Und auch nicht versuchen, immer ständig up to date sein. Vielleicht lassen wir das Handy auch ab und zu einfach mal liegen. Nicht jede News muss gesehen werden jetzt. Wir sind zu so einer Instant-Gesellschaft geworden. Aber es fängt dann an, echt ein bisschen zu deprimieren. Und das Beste ist, man guckt sich einmal an, am besten auf einem Sender, der neutral berichtet. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da immer wieder empfehlenswert. Aber auch Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur oder Arte-Nachrichten finde ich super gut. Also informiert euch, aber bleibt kritisch.
Und lasst euch nicht deprimieren. Das haben auch viele Psychologen auch jetzt schon wirklich geraten. Genau, was du gerade gesagt hast. Einmal am Tag sich informieren und dann, das reicht dann auch schon. Ne? Und auch nicht die Kinder zu nah dran lassen. Wir haben das auch am Anfang versäumt. Kleine Kinder können damit überhaupt nicht umgehen, mit solchen Sachen. Das reicht schon, wenn wir verunsichert sind. Wir müssen nicht noch die Kinder verunsichern.
Genau, genau.
Das ist gut. Ansonsten, ja.
Was gibt's denn bei dir,
Woche, Top? Und Top der Woche, also wie gesagt, Flop gibt's genug, brauchen wir nicht überreden. Aber Top der Woche war Unser Großer hatte Geburtstag jetzt am Sonntag, wurde sage und schreibe schon 8 Jahre alt und hatte also auch, ich glaube, wir hatten 15 Kinder im Garten. Also das war schon einerseits ein Top, andererseits auch eine wilde Meute. Das Gute war, keiner hat sich das Hirn aufgeschlagen. Ja, alle haben sich ausgetobt und sind schmutzig wieder nach Hause geschickt worden. Also das war einerseits ein sehr anstrengendes Wochenende, andererseits aber auch sehr gut zu sehen, wie unbeschwert und wie wild die sind und wie toll die sich alle entwickeln. Das war für mich so top der Woche, die Kinder zu sehen und mit Familie Zeit zu verbringen. Bei bestem Wetter, das darf man ja auch nicht vergessen, genau. Es wird ja Frühling, das ist auch noch ein Top der Woche und ich hoffe, dass wir den genießen können. Oder lasst ihn uns einfach genießen, soweit es möglich ist.
Also, dann wünsche ich liebe Grüße in Richtung Worms. Weiterhin schönes Wetter. Ich glaube, es soll auch die nächsten Tage wirklich noch schön bleiben. Fürs Publikum bleibt optimistisch und neugierig.
Bleibt optimistisch, macht's Beste draus und seid uns treu. Wir hören uns in Kürze, wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Alles Gute.
Tschüss.
Und impfen und boostern lassen, wer es noch nicht gemacht hat.
Genau, gute Woche.
Aber vergessen. Ciao, tschüss. Erde 5.0 Perspektivwechsel ist eine Produktion von Karl-Heinz Land und Roland Fiege und vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung durch Camilla Wagner. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und bis demnächst. Wir hören uns bald.